Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Know It, dem IT-Podcast der IO Internationalen Hochschule. Wir, also Sibylle und ich, haben heute wieder ein ganz aktuelles Thema für euch ausgesucht. Es geht heute um Hackathons. Hackathons sind Events, in denen in 24 oder maximal 48 Stunden Prototypen von neuen Produkten oder Services entwickelt werden. Mit unseren zwei Gästen reden wir nun darüber, was sich denn hinter solchen Hackathons verbirgt. Warum veranstaltet man sie? Und warum könnte es sich denn auch für euch lohnen, an so einem Hackathon teilzunehmen? Ich begrüße herzlich Professor Katharina Drasto und Professor Dr. Nikolai Krüger. Ich schlage vor, ihr stellt euch ganz kurz selbst vor, bevor wir dann mit unseren berühmten Ja-Nein-Fragen in unser heutiges Thema eintauchen.
Dann starte ich mal. Hallo Claudia, Sibylle und Nikolai. Katharina Drasto, ich bin Professorin für Mediendesign, Kommunikationsdesignerin, studierte mit eigenem Studio in Düsseldorf. Arbeite hauptsächlich im Bereich Kultur, Soziales für ausgewählte Industrieunternehmen und habe mich so in den letzten Jahren tatsächlich immer mehr auch festgefressen am Thema Digitalität und beschäftige mich inhaltlich relativ viel auch mit dem Internet und damit, wie man diese Inhalte und Design, Gestaltung, Kommunikation transportieren kann.
Ja, hallo, ich freue mich dabei sein zu dürfen. Ich oute mich auch mal als Fan von diesem Podcast und verpasse keine Folge. Insofern freue ich mich, dass wir heute die Chance haben, über dieses tolle Thema zu sprechen, was mich ja schon seit Jahren beschäftigt. Ich befasse mich also akademisch zum einen mit Innovation, digitalen Innovationen, Innovationsprozessen, lehre natürlich und forsche dazu. In der Praxis habe ich so eine gewisse Zeit, also doch über 10 Jahre in der Industrie verbracht und durfte auch bei so Veranstaltungen, um die es heute gehen wird, immer wieder mit dabei sein und habe festgestellt, dass da einfach wahnsinnig viel Potenzial drin liegt, nicht nur für junge Menschen, ne, sondern für Organisationen, für Unternehmen, sondern auch aus so einer Forschungsperspektive eben so eine neue Methode für Innovation. Und bin gespannt, wo uns das gleich bringen wird.
Ja, dann steigen wir doch mal direkt ein mit unseren berühmten 3 Ja-Nein-Fragen zu Beginn. Meine erste Frage an euch lautet, ein Hackathon, sind da eigentlich nur Nerds?
Nein.
Klares Nein von meiner Seite auch, ja.
Okay, dann müssen wir nachher mal auf die Forschungsreise gehen, wer eigentlich so das typische Zielpublikum ist.
Dann mache ich mal weiter mit der zweiten Frage. Muss ich denn Angst haben, nicht mitmachen zu können, wenn ich noch nie auf einem Hackathon war?
Auch ein klares Nein von mir zumindest.
Ich würde auch eher sagen Nein.
Würdet ihr denn dann sagen, es ist eigentlich wie bei Olympia, mitmachen ist alles?
Ja, doch. Ich würde ja sagen.
Sage ich auch. Sorry, jetzt haben wir keine Kontroverse hier, ne? Aber ja, es ist wirklich klasse, dabei zu sein, ja.
Mhm. Das gewinnen wollen? Ist das auch ein Thema, dieses, es ist ja ein Wettkampf auch. Ich möchte mit meinem Produkt, mit meiner Idee ja auch überzeugen, vielleicht auch gewinnen?
Ich würde sagen, das kann eine Motivation sein. Bei manchen Teams ist das auch tatsächlich so ein Kalkül, sich überhaupt zum Beispiel anzumelden für so einen Hackathon, klar. Aber in der breiten Masse würde ich eher sagen, ist es das nicht.
Ich glaube auch nicht. Also vielleicht kann man das ganz gut damit beschreiben. Ich habe eine Freundin, die hat immer gesagt, das Leben ist ein Marathon und kein Sprint. Das steckt ja auch in Hackathon drin. Ich glaube tatsächlich, dass das, was danach passiert, auch nochmal wichtig ist. Also was man mitnimmt und was so währenddessen entstanden ist und dann in einem gärt, plus natürlich die Menschen, die man da kennenlernt. Also dass das Erfahrungen sind, die wichtiger sind als das reine Gewinnen. Auch wenn es, also ich würde Nikolai zustimmen und sagen, natürlich kann das eine Motivation sein, zu sagen, wir wollen gewinnen.
Für wen sind denn die Hackathons interessant? Du hast gerade gesagt, die Menschen, die man da trifft, sind spannend. Wer sind die Zielgruppen?
Ich würde sagen, jeder, der sich für das jeweilige Thema interessiert. Also ihr hattet ja vorhin kurz so eine Definition gegeben oder angerissen. Ich war zum Beispiel bei einem Kultur-Hackathon. Und da wurde innerhalb von 6 bis 10 Wochen was entwickelt. Also ich weiß nicht, ich habe nicht den riesen Überblick über alle Möglichkeiten, aber das verändert sich ja vielleicht auch mit den Anforderungen. Und da war wirklich ein riesengroßer Querschnitt an allen möglichen Leuten. KunsthistorikerInnen, DesignerInnen, das ist natürlich für mich auch total spannend. Ich tue mir auch immer so ein bisschen schwer mit dem Begriff Nerds, weil eigentlich, na, also der ist so klischeebehaftet, vielleicht auch durch so Serien wie The Big Bang Theory oder so. Und gleichzeitig entstehen dadurch auch oft so Barrieren, wo ich einfach nur sagen kann, das, was ich erlebt habe, war einfach ganz fantastisch zu sehen, wie die Kompetenzen so miteinander verschmelzen dann. Aber eben mit dem Mindset zu sagen, wir wollen gemeinsam etwas schaffen, kreieren, eine Lösung für etwas finden. Also erstmal würde ich sagen, für jeden.
Ich glaube, das hat sich auch ein bisschen gewandelt. Also vielleicht ganz kurz mal, wo das denn überhaupt herkam mit dieser Hackathon-Geschichte. Einige erinnern sich vielleicht ja noch an diese Handhelds, so aus dieser Prä-Smartphone-Phase, ne? Also diese Geräte, wo man im Wesentlichen einen Kalender hatte, glaube ich, und dann hörte es auch schnell auf. Und da gab es überhaupt keine Apps. Und dann war so eine Idee, auch natürlich so in diesem Dunstkreis um San Francisco herum, in San Jose war wohl so dieser anscheinend erste dokumentierte Hackathon, zu sagen, man bringt da jetzt mal tatsächlich Menschen zusammen, die neue Apps für diese Geräte entwickeln. Das war so der Ursprung. Und heute haben wir das, wie Katharina das ja auch sagt, so verschiedene Formate, die sich daraus abgeleitet haben, ne, bis hin zu sowas wie einem Workathon oder Paperthon, wo ich also quasi so diesen Gedanken, output-orientiertes Arbeiten in so einer Art Hyperfokus, ja, dass ich mich da in Co-Creation zusammenraufe und was Tolles produziere. Das haben wir heute wirklich in so vielen unterschiedlichen Sachen, also aus gesellschaftlichen Themen heraus. Ne, jetzt kommt zum Beispiel ein Gesundheitshackathon in Oldenburg, da geht es wirklich um das Thema Health. Dann gibt es natürlich die klassischen industriellen Sachen, Kultur, wovon Katharina berichtet. Also das ist eine unheimliche Bandbreite und Sibylle, zu deiner Frage, wer ist dann da? Eigentlich würde ich dort alle sehen, die irgendwie gerne einfach was bauen wollen, an dem wie etwas entsteht, teilhaben wollen, wenn man einfach die Chance hat, in einem ganz kurzen Zeitfenster oder zumindest komprimiert und definiert an so einem echten Entstehungsprozess, vielleicht digitaler Innovation, vielleicht an kulturellem Schaffen, vielleicht an einer Art sozialen Innovation teilzuhaben und daran mitzuwirken.
Wie kann man sich denn so einen typischen Tagesablauf vorstellen, vielleicht auch den Ablauf einer Nacht? Und wie sieht es mit der ganzen Rundumversorgung aus auf so einer Veranstaltung?
Ja, ich starte mal als Experte für die Nacht. ja, da stellt sich natürlich dem geneigten deutschen Angestellten erstmal die Frage, wie das mit der Betriebsratsvereinbarung genau zu regeln ist. Aber das könnt ihr bei einem anderen Hackathon vielleicht machen. Auf jeden Fall ist es tatsächlich so, dass man versucht, so eine richtig schon irgendwie nerdige Atmosphäre, aber halt in diesem Sinne so von Kreativwerkstatt ist vielleicht ein besserer Begriff. Ja, also da soll wirklich man das Gefühl haben, Ärmel sind hochgekrempelt und wer jetzt designt, der designt, wer codet, der codet, wer löten kann, macht das. Es bauen auch Teams mit Lego und Playmobil, ne, um Ideen auszudrücken oder zu visualisieren. Und so der typische Tagesablauf ist einigermaßen strukturiert, also wenn man es gut organisiert hat, ne, dass man also die Teams wirklich in ein Zeitfenster reinschickt, wo es zum Beispiel darum geht, macht euch jetzt erstmal Gedanken, was ist denn die eigentliche Challenge, was ist die Herausforderung? Und dann später vielleicht so, was sind denn mögliche Ideen? Man entdeckt vielleicht schon, wenn ich das so erzähle, da drin, dass meistens so aus der Literatur das Thema Design Thinking schwingt dabei und man sowas hat wie also eine klare Richtschnur für den Innovationsprozess, den man in diesen Tagesablauf mit hineingibt oder in die mehreren Tage. Die Nächte tatsächlich, glaube ich, die sind eher dann auch so, wie das jedes Team für sich will. Also ich habe Teams erlebt, die haben also ganz normal, die sind nach Hause gegangen, haben Familie und Kinder versorgt und so und sind am nächsten Tag wiedergekommen. Aber auch andere, die wirklich einfach, ne, das werde ich nie vergessen, Notebook zugeklappt, hat sich einfach fallen lassen, die Person auf den Sitzsack neben ihr, 20 Minuten Powernap gemacht, wieder aufgestanden, Notebook aufgeklappt, weitergecodet. Ja, also bis hin zu sowas, Thema Versorgung und Verpflegung und so weiter. Also es ist schon ein Eventformat, wenn man es wirklich so in Präsenz und so hat und nicht jetzt online, ne, wo dann natürlich auch die Veranstalter sich wirklich so um alles kümmern müssen. Einfach, ne, so auch möglichst kreativ vielleicht. Gesunde Nahrungsmittel, Powerfood, was irgendwie fit hält, ne? Vielleicht tolle Kaffeevariationen oder man hat vielleicht noch einen Sponsor mit dabei oder sowas. Also einfach so ein bisschen kreativ dass es allen auch Spaß macht, natürlich bei der Stange zu bleiben, weil da muss man sich nichts vormachen. Also das heißt halt auch dann doch irgendwie so im agilen Management ja Sprint, ne, weil man muss halt doch dann irgendwie performen, ne?
Nun ist es ja so, es entstehen Ergebnisse und diese Ergebnisse stehen auch im Wettbewerb zueinander. Katharina, du kennst die Perspektive derjenigen, die die Ergebnisse dann auch beurteilen. Du bist schon in Juries gewesen. Magst du uns mal erzählen, wie sich das anfühlt und wie die Herausforderungen dort sind?
Ja, also gerne. Es fühlt sich natürlich sehr schwierig an, wenn man dann jetzt plötzlich bewerten muss und weiß auch, wie viel Herzblut reingeflossen ist. Ne? Im Zweifelsfall, so wie Nikolai sagt, auch Nächte, wenig Schlaf. Man hat an gewisse Dinge geglaubt. Ich kann es halt hauptsächlich aus der Perspektive beschreiben, wie das eben bei diesem Kultur-Hackathon war, der über einen längeren Zeitraum ging und wo man einfach auch gemerkt hat, die Leute brennen wirklich für das, was sie da entwickelt haben, für die Ideen auch und auch das, was man nochmal sieht, was einfach bei den jeweiligen Teammitgliedern entstanden ist, ne? Wirklich auch Freundschaften, die entstanden sind oder wie auch immer, wo man ja sagen kann, auch in kurzen Zeiträumen entsteht sowas ja durchaus, dass man merkt, das ist eine Person, mit der ich toll arbeiten kann. Deswegen ist das sehr schwierig, dann natürlich am Ende hin zu gehen und zu sagen, so, jetzt muss jemand gewinnen, jemand muss ausgezeichnet werden. In meinem Fall war das bei Coding Da Vinci. Vielleicht erläutere ich das ganz kurz. Da steht also im Mittelpunkt eigentlich unser kulturelles Erbe. Also Kulturinstitutionen stellen Datensets zur Verfügung und die Idee ist es eben, Kultur und Technik miteinander zu vernetzen. Böse Zungen könnten natürlich auch behaupten, man hat keine Ideen, was man sonst mit seinen Daten anstellen kann. Naja, und dann weiß man eben in meinem Fall, die Leute haben ganz lange an diesen Ideen gearbeitet, musste es beurteilen. Es war tatsächlich so, dass wir drei Chancen hatten oder drei Bereiche, also most technical, dann einmal Design und everybody's darling. Das war natürlich schön, weil dann gab es einfach auch eine größere Möglichkeit, dass man dann nochmal mit irgendeinem Aspekt seiner Arbeit oder bei irgendeinem Aspekt ausgezeichnet wird. Ich fand es sehr schwierig. Also gerade wenn man dann auch sieht, wenn die Leute präsentieren und dann wirklich hart hinzugehen und zu sagen, was hat eine Chance, was ist wirklich innovativ, wo sieht man auch etwas. Gleichzeitig muss ich aber sagen, habe ich eben auch die Stimmung als so gut empfunden. Und ne, es sind ja auch erwachsene Menschen, dass man einfach auch wusste, viele sind nicht enttäuscht, weil die haben sich über die Sache gefunden und die werden einfach weitermachen. Also bis hin, da war auch, steckte so ganz viel Empowerment drin. Also da waren auch Leute, die gesagt haben, das ist mir egal, ich habe schon gewonnen, weil ich einfach hier mitgemacht habe. Ich habe tolle Menschen kennengelernt. Aber es ist trotzdem schwierig, wenn man weiß, jemand hat viel Zeit und Herz investiert und natürlich auch Hirn. Und dem muss man jetzt sagen, das war nicht so gut. Aber es war auch, glaube ich, wenn ich für alle anderen auch sprechen kann in der Jury, es war für alle auch eine totale Bereicherung. Also einfach auch da zu sitzen und zu hören, was die Leute für Ideen entwickeln aus den Inhalten heraus. Also von daher ist es, finde ich, in jedem Bereich ist einfach so ein Hackathon eine tolle Sache. Also alle, es ist eine Win-Win-Win-Situation sozusagen.
In welchem Bereich bewegen sich denn die Anerkennungen oder Preise? Nun ist das sicherlich auch davon abhängig, ob eine Hochschule der Veranstalter ist oder ein Industrieunternehmen oder vielleicht sogar eine staatliche Organisation.
Ja, ich starte mal kurz vielleicht mit der Perspektive Kalifornien dann nochmal. So, da hat man so diese Paradebeispiele, wo dann die Preisgelder durchaus mal hochgehen auf $25.000. Ne? Das ist sicherlich bei uns hier so ein bisschen weiter weg. Also man steigt gerne mal so ein, auch gerade wenn ich dann schaue, wie sich quasi so Hackathons in der Organisation entwickeln über einen Zeitraum, versucht man das natürlich erstmal irgendwie klein zu halten. Ja, und ist das nicht schön mit der Anerkennung, die man hier den Leuten einfach, dass die dabei sein können. Nee, funktioniert funktioniert nicht. Also man sieht dann auch so ein bisschen verzweifelte Aufrufe immer aus Social Media, so nach dem Motto, ach, kommt das zu unserem Hackathon. Es gibt da draußen aber einfach wirklich jedes Wochenende zu jedem Thema einen Hackathon, muss man sagen, mittlerweile. Und insofern muss man auch was anbieten. Also durchaus also irgendwie eine größere Anerkennung, vielleicht, wenn es ein Startup-Team ist, vielleicht eine kleine Reise zu einer Fachkonferenz oder in der Wissenschaft vielleicht irgendetwas, was da angemessen ist vom Betrag her. Aber es ist schon schön, wenn man also ein deutliches Signal irgendwie setzt als veranstaltende Organisation, dass es sich halt, also, dass man auch die Mühe da drin einfach sieht. Also man sollte schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen oder halt irgendwie einen Sachpreis irgendwie organisiert bekommen.
Du hast jetzt gerade schon den Wechsel gemacht auf die Seite von denen, die so einen Hackathon anbieten. Was ist denn, über was muss ich mir denn als Anbieter noch alles Gedanken machen? Hattest gerade das Thema so Preisgeld, was seht ihr denn noch?
Also es kommt drauf an. Es gibt natürlich so Formate wie jetzt, als die Corona-Pandemie begonnen hat, gab es diesen, ich nenne mal Corona-Hackathon, Wir versus Virus, den die Bundesregierung aufgesetzt hat. Da war ja im Prinzip erstmal nur eine Online-Plattform und Moderation und Coaches, die dann damit reingegangen sind. Also man braucht so ein bisschen ein Team, was das Ganze begleitet und auch dann die einzelnen Teams, die an Lösungen bauen, ne, motiviert bei der Stange hält oder Orientierung gibt. Also da ist erstmal so ein bisschen Engagement natürlich gefragt. Ansonsten muss es gar nicht so viel drumherum sein, wenn ich es klein halten möchte. Es gibt ja zum Beispiel vielleicht auch sowas wie unternehmensintern oder hochschulintern. Da ist es vielleicht jetzt nicht so sehr eventmäßig charakterisiert. Wenn Unternehmen sich das jetzt allerdings so vornehmen, einen Hackathon auf die Beine zu stellen, dann ist das schon, also dann sollte man auch irgendwie eine Location haben, ne? Vielleicht Speaker haben, über Catering haben wir geredet, also ein wirkliches Veranstaltungsformat und dann gehört doch schon einiges zu. Also von all den Themen, die einfach in das Thema Eventmanagement reingehören, aber auch natürlich Technologie. Ne? Vielleicht kann ich von meinem Unternehmen eine Technologie zur Verfügung stellen, die prototypisch verarbeitet werden kann, vielleicht kann ich Daten bereitstellen, dann geht das natürlich in eine ganz andere Richtung noch hinein.
Ich wechsle mal kurz die Perspektive. Ich wüsste gerne von dir, Nikolai, wie das denn mit Urheberrecht ist und Lizenzen, weil ich kenne tatsächlich jetzt diese Kulturseite bei Coding Da Vinci war beispielsweise, waren alles offene Kulturdaten. Man durfte auch gar nichts sozusagen in das System reinholen, was nicht unter CC-Lizenzen lief oder wie auch immer. Danach sollte es auch weitergehen, völlig Open Source, mit dem Open Source Gedanken und alle Leute, die da versammelt waren, haben auch genauso gedacht. Also es ging auch nicht darum, direkt zu sagen, Mensch, da kann ich jetzt auch ein Start-up draus machen oder wie auch immer. Wie ist es denn, wenn es jetzt wirklich ein Unternehmen ist? Wie ist es, wenn es eine Hochschule ist? Also wie sind diese Lösungen, diese vielleicht auch genialen Ideen denn dann abgesichert? Also wem gehören die? Ganz plump gefragt.
Es ist eine sehr wichtige Frage. Das ist von Hackathon zu Hackathon ein bisschen unterschiedlich, aber man sollte es vorher gut organisieren, weil das kann ja auch so ein Kriterium sein für die Teilnahme. Also geht dann ja um die IP, Intellectual Property, wie ich die vorher aufteile und vielleicht gibt es mit den Teilnehmenden einen echten Vertrag, so nach dem Motto, ihr tretet das ja irgendwie ab. Ich glaube, dann würden aber eher wenig kommen. Ne? Weil oft ist es ja so, dass dann manche Teams dabei sind, die in so einem etwas kommerzielleren Umfeld ja doch auch schon irgendwie eine Idee dabei haben oder die vielleicht so ein Stück Code haben, aber denen fehlt jetzt die Perspektive Geschäftsmodell oder User Experience Design. Das heißt also, die wollen auch ihre Idee wieder mit nach Hause nehmen. Typischerweise wäre dann die pragmatische Antwort, man versucht halt die Rechte bei den Teams zu belassen, weil sonst halt einfach niemand teilnehmen würde. Aber man hat dann schon als Unternehmen vielleicht, ich sag mal, vielleicht die Personalabteilung mit einem schönen Arbeitsvertrag oder sowas im Petto. Oder man hat vielleicht sowas wie einen Startup-Scout schon dabei, der einfach in der Lage ist, spontan auch da durchaus zu späterer Stunde oder so einfach mal in den Dialog zu gehen und zu schauen, hey, welche Kooperationsmöglichkeiten gibt es denn jetzt? Du hast es ja vorhin auch schon so gesagt, ne? Was gibt es nach dem Hackathon einfach? Das ist dann nicht vorbei, sondern die Idee muss irgendwie ja dann weiterleben.
Wie kann ich mir das denn vorstellen, wie diese Idee dann weiterlebt? Bleiben die Gruppen dann zusammen? Was sind da eure Erfahrungen?
Wenn ich nochmal das Corona-Hacker vom Beispiel nehme, das sind ja wirklich nur so knapp 1% der Ideen nachher von der Jury durchgewunken worden, also 20 ziemlich konkrete Unternehmensideen oder halt auch gesellschaftliche Sachen. Und die wurden dann also tatsächlich in Gesellschaften gegossen, also von gemeinnützigen Vereinen, gemeinnützigen GmbHs oder halt auch anderen Rechtsformen. Und ja, die bestehen tatsächlich einfach fort. In anderen Beispielen ist es dann, wenn es nochmal so auf die Unternehmensschiene geht, so, dass man vielleicht eine konkrete Plattform dafür anbietet, also zum Beispiel sagt, es gibt sowas wie ein Acceleratoren- oder Inkubatorenprogramm, wo diese Teams andocken können. Oder dass man halt sagt, okay, wir holen diese Idee irgendwie rein, indem wir vielleicht diese Person, ne, diese Studentin, diesen Student oder so vielleicht nochmal auf ein spezielles Projekt setzen, wo das Ganze reifen kann. Das kann so ein Ansatz sein.
Also ich habe es auch nur so, also es gab ganz viele Modelle, Leute, die sich als Gruppe zusammengefunden haben, daran teilgenommen haben, Leute, die sich, weiß ich nicht, über irgendwie ein Reddit-Board gefunden haben oder so. Also es waren ganz viele Modelle dabei und auch natürlich dementsprechend dann danach ist es genauso weitergegangen. Also ich habe auch eine Gruppe kennengelernt, die haben quasi sowas wie eine Walz gemacht. Also die sind dann von Hackathon zu Hackathon, weil sie einfach die haben das wie so ein Hobby betrieben. Die haben gearbeitet, aber dann in ihrer Freizeit eben immer wieder gemeinsam an diesen Veranstaltungen teilgenommen und hatten einfach Spaß daran, immer wieder neue Ideen für Probleme zu finden oder Lösungen vorzuschlagen, was man denn machen kann. Also das fand ich fantastisch, so dass man gar nicht sagen kann in diesem ganzen Bereich, was ist denn jetzt so typisch, was sind das denn für Leute, was passiert denn danach, sondern dass es immer auch so eine Gruppendynamik gibt. So habe ich es zumindest empfunden.
Also finde ich nämlich auch ein super wichtiger Punkt mit der Dynamik. Ich glaube, deshalb ist das bei dem Hackathon auch anders als in anderen Innovationsformaten. Es ist halt nicht so, dass man einfach nur aus dem Besprechungsraum irgendwie so den Tisch rauspackt, einen Sitzsack reinstellt und eine Obstschale und WLAN bereitstellt oder so und dann tut das schon. Das ist es halt eben nicht, ne? Sondern man muss wirklich ja dafür sorgen, dass diese Teams so wirklich ins Doing reinkommen und am Ende, wenn die jetzt zum Beispiel eine digitale Lösung irgendwie bauen, dann ist da halt eine App und vielleicht funktioniert die schon prototypisch, ne? So Stichwort MVP oder als ja schon einigermaßen visueller Prototyp, mit dem man was ausprobieren kann. Die haben dann ja echt was geschaffen. Und in der Regel haben die dann auch selber einfach Lust, weiterzumachen in irgendeiner Art und Weise, weil sonst wäre ja auch die ist quasi zu schade drum. Ne? Also ich habe ganz oft erlebt, dass daraus dann Sachen entstanden sind in unterschiedlichster Art und Weise. Eigene Gründungen, eigene Konzepte, vielleicht aber auch einfach nur, dass man was Neues gelernt hat, also einen neuen Skill während des Hackathons, so ein Stück weit angerissen hat und vielleicht jetzt technisch interessierter ist oder auf einmal versteht, boah, so funktioniert also Geschäftsmodellarchitektur, so mit einem Business Model Canvas oder sowas zu arbeiten. Und dann also dieser Lerneffekt auch für die Teams einfach wahnsinnig groß ist und daraus nochmal ganz andere Dinge entstehen.
Du hast gerade das MVP, das Minimum Viable Product, mal angesprochen. Also ein Produkt, das schon mit einem ganz, ganz reduzierten Funktionsumfang einen Eindruck davon gibt, wie es später mal aussehen könnte. Das ist sicherlich auch eine ganz wichtige, fast haptische Erfahrung, dass man schon etwas zum Anfassen oder zum Spielen hat, kann ich mir vorstellen, was man den anderen auch zeigen kann.
Also ja, unbedingt. Davon lebt das Ganze auch sehr. Also das finde ich immer schade, wenn manchmal so der Anspruch ist an so ein Hackathon oder ich stelle dann die Frage, was soll denn der Ergebnistyp sein, der hinten bei rauskommt? Und wenn es dann quasi so, also sich zu flach, ne? Also es gibt ja so diese Unterscheidung bei Prototypen zwischen High Fidelity und Low Fidelity. High Fidelity sieht quasi schon so ziemlich so aus, man kann es vom Endprodukt nicht mehr unterscheiden. Low Fidelity ist sozusagen so die erste Skizze auf der Serviette. Ne? Jetzt ist also die Frage, wo sollten so die Ergebnisse eines Hackathons landen? Das unterscheidet sich natürlich auch jedes Mal, ne? Von es muss technisch einwandfrei funktionieren oder es steht das Design im Vordergrund oder die User Experience beispielsweise. Aber ich finde, man darf den Anspruch da schon einigermaßen hochlegen und versuchen, die Teams dann auch entsprechend zu challengen, sodass man dann wirklich nachher ein Ergebnis hat, der eben mehr ist als eine Papierskizze, ne? Weil dafür ist der Aufwand dann doch ein bisschen zu hoch. Also toll ist natürlich immer so eine Art von visueller Prototyp, mit dem ich wirklich arbeiten kann oder wenn es was Haptisches ist, schon so einen kleinen technischen Prototypen vielleicht und wenn es mit Lego gebaut ist oder sowas, ne? Also es funktioniert auch wunderbar.
Vielleicht kann ich auch noch mal aus der Designperspektive einsteigen, weil ich es auch noch mal ganz interessant fand, jetzt vorbereitend auch auf die Sendung, dass ich gemerkt habe, an sich Design, Mediendesign, Gestaltung ist eigentlich, also jetzt mal etwas überspannend, eigentlich machen wir permanent Hackathons. Also es ist genau das, ne? Jemand ruft an, sagt, ich habe ein kommunikatives Problem, ich will eine gestalterische Lösung. Jetzt ne, nur exemplarisch, ich komme in 2 Tagen vorbei so und dann sitzen wir als Designer und dann müssen wir genau das machen und auch so wie Nikolai das sagt, immer diesen Mittelweg vielleicht auch finden aus, es muss so nah wie möglich an der Lösung sein. Wir haben aber nicht unendlich viel Zeit. Also auch die Frage danach, wie man die Idee dann in den einzelnen Parametern bestmöglich umsetzt. Wahrscheinlich variiert es dann am Ende auch nochmal schwerpunktmäßig, je nachdem, um welchen Inhalt es dann geht bei dem Hackathon. Aber es gibt einfach wahnsinnig viel Parallelen tatsächlich zum Entwurfsprozess auch.
Das ist auch so ein bisschen das, wo sich natürlich so unsere Disziplin, sag ich mal, der Softwareentwicklung so ganz allgemein so ein bisschen wandelt, ne? Weil man hatte vielleicht so in den klassischen Innovationsformaten dann so diesen Modus, das habe ich auch oft genug erlebt, man möchte über eine Idee brüten und irgendwie macht dann die Entwicklerin, der Entwickler mit jahrelanger Erfahrung dann so seine Entwicklungsumgebung auf und fängt mit der ersten Zeile Code an. Und genau darum gibt es ja den Hackathon, um das zu verhindern, sag ich mal so ganz hart, ne? Weil man möchte sich eben über eine Innovationsmethode wie zum Beispiel Design Thinking eben designorientiert nähern und auch schnell wieder was wegwerfen können. Und wenn ich jetzt halt wahnsinnig viel Quellcode zum Beispiel produziere, dann hänge ich natürlich ein Stück da dran, die Arbeit ist da reingeflossen und dann kann ich nicht einfach sagen, ach nee, ich bin irgendwie am Anfang im Kundenprozess falsch abgebogen, machen wir gerade nochmal neu. Und also da lernen wir, glaube ich, auch gerade, Katharina, sehr aus deiner Disziplin tatsächlich, uns dort also mit modernen Tools im Rapid Prototyping, No-Code, Low-Code-Entwicklung, auch in solchen Veranstaltungen, aber auch in allgemeinen in der Softwareentwicklung da eine andere Dynamik einfach vorzunehmen, beziehungsweise einen anderen Weg zur Lösung zu kommen.
Ich habe mir zum Beispiel auch die Frage gestellt, wenn wir jetzt wirklich sagen, es ist ein Industrieunternehmen, würde ein Hackathon funktionieren, wenn die Marketingabteilung damit drin steckt?
Was darf ich denn jetzt sagen? Auf jeden Fall. Das macht ja auch total Sinn, weil es natürlich auch immer darum geht, als Unternehmen ein Hackathon als ein Gradmesser zu nehmen. So, wir kennen ja so diese digitalen Reifegrade in der Forschung. Und ich glaube, ein Hackathon ist für viele Unternehmen genau das, zu schauen, wenn ich das auf die Beine gestellt bekomme und also auch die Mannschaft dafür bereitstellen kann oder die Technologien, das Equipment, damit der Hackathon stattfinden kann, dann habe ich also zwangsläufig auch irgendwie einen gewissen agilen Reifegrad. Jetzt krasses anderes Beispiel. Es gibt ja auch Behörden, die das erfolgreich und sehr erfolgreich machen. Ich hatte aber auch schon den Fall, da hieß es dann, okay, wir haben also gar nichts und es soll aber stattfinden und so nach dem Motto, wir entwickeln auf Lotus Notes Kacheln. Ja? Also das funktioniert natürlich nicht, weil dann kommt einfach diese Dynamik nicht auf und wir können überhaupt nicht in so diesen Kreativprozess hineingehen. Also insofern, die Unternehmen, die das können, die können auch auf jeden Fall mit dem Marketing dabei sein. Man kann auch einen Marketing-Hackathon übrigens machen, ne? Und sagen, das habe ich auch schon gemacht, wir brauchen jetzt in kurzer Zeit, also wir hatten mal 3 Tage genommen, genau, in der Zeit brauchen wir das komplette Marketingkonzept und alle Kommunikation, aber halt auch vielleicht noch die technischen Dinge irgendwie sauber beschrieben, die dahinter ablaufen. Und nach 3 Tagen muss das da sein. Am Anfang gucken dann alle ganz überrascht, so nach dem Motto, huch, das macht doch später die Agentur. Wo ich dann halt sage, nee, wir machen das jetzt. Ne? Die nächsten 72 Stunden sind genau dafür da. Und das ist dann vielleicht also dieser Modus Workathon. Ne? Also wir bringen die Dinge wirklich zum Abschluss in einer sehr kurzen Zeit. Also das funktioniert auch.
Ich finde das nämlich umgekehrt ganz interessant, weil ich auch nochmal geschaut habe, wirklich nach Design-Hackathons. Ne? So, wo gibt es das im Design? Weil in meinem Studium beispielsweise nichts davon gehört. Ne? Also generell in dem ganzen Bereich findet es eigentlich gar nicht statt. Mediendesign, Kommunikationsdesign, UX-Design, klar, oder UX-UI, das auf jeden Fall. Aber ich habe mir dann wirklich auch nochmal die Frage gestellt, ob es nicht per se eben damit zu tun hat, dass wir das ohnehin tun, also dass wir ohnehin so mit Ideen umgehen und fände es aber auch nochmal interessant, einfach jetzt für mich zu schauen, was wir da noch für Möglichkeiten haben. Also das muss ja auch im Bereich Mediendesign muss sowas ja auch möglich sein, ne? Oder das irgendwie auch miteinander zu verweben, weil egal in welche Richtung ich geschaut habe, man findet wirklich nichts.
Ja, das ist die Chance, dass jetzt hier der IU-Hackathon geboren wird.
Auf jeden Fall.
Ansonsten ist die Bandbreite ja durchaus schon recht beeindruckend. Ich habe mir hier im Vorfeld mal die Website www.hackathon.com angeschaut. Dort kann man nach Ländern entsprechend auswählen. Und allein im Bereich Upcoming hier für Deutschland waren für den September 6 verschiedene Veranstaltungen angegeben. Und da ist mir aufgefallen, dass die teilweise auch sehr regional geprägt sind. Zum Beispiel der Compare EU Hackathon in Hamburg oder der Münster Hack, der Ende September in Münster stattfinden wird und wo es um Lösungen für die Stadt geht. Mich würde jetzt mal interessieren als Frage an unsere Gäste, gibt es Regionen in Deutschland, die besonders Hackathon-freudig sind? Also man denkt zum Beispiel spontan an Berlin. Ist das wirklich so oder gibt es vielleicht auch Regionen, von denen man das gar nicht gedacht hätte?
Also da ist natürlich Berlin, glaube ich, ganz vorne. Wahrscheinlich gefolgt einfach in der Reihenfolge, wie die Startup-Szene in Deutschland verteilt ist. Also so nach dem Motto, so ungefähr. Danach München, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart. Dann vielleicht irgendwie Köln und Düsseldorf noch. Die Tendenz geht, glaube ich, schon dahin, dass man sieht, da wo viele Hochschulen sind, wo viele Startups auch so ihr Ökosystem finden, entsprechend auch so Hackspaces oder Eventspaces, in denen ich sowas gut stattfinden lassen kann, da ist sicherlich so eine Bündelung, weil es lohnt sich dann ja auch einfach dorthin zu fahren, muss man ja sagen. Es ist eine tolle Sache und es ist einfach schon so diese Peer Group auch am Ort des Geschehens. Es kommt jetzt so neu, würde ich sagen, in den letzten 3 Jahren, dass also auch jetzt außerhalb von diesen First-of-Mind-Städten und Metropolregionen also auch regionalere Sachen kommen. Und ich finde das eigentlich auch sehr, sehr schön, weil es ist ja eigentlich tatsächlich für die breite Masse auch ein Format, was funktioniert. Oder auch für regionale Hochschulen beispielsweise oder Kommunen, Sibylle, dein Beispiel, ist auch wunderbar funktioniert sowas, glaube ich. Also ich glaube, das ist einfach so eine Frage, ich muss es dann vielleicht anders skalieren. Also dann sitzen da halt nicht 200 Leute, sondern vielleicht ein paar weniger. Ne? Vielleicht muss ich mehr die regionalen Unternehmen mit einbeziehen und kann dann vielleicht über ein bisschen weg von den Studierenden vielleicht hin zu Menschen, die in diesen Unternehmen arbeiten, aber nochmal jetzt die Chance haben, in so einem Innovationsthema mit zu agieren, dann entsprechend Teilnehmerinnen und Teilnehmer rekrutieren.
Ich sehe auch gerade mit großer Freude, dass meine eigene Vaterstadt in Mainz hier auch beteiligt ist. Da gibt es den Healthcare Hackathon von der Universitätsmedizin im nächsten Monat. Das heißt, auch die Mediziner fangen schon an zu hacken.
Genau, das ist die Parallelveranstaltung, die Schwesterveranstaltung zu dem, was ich vorhin kurz angesprochen hatte, in Oldenburg. Das ist der zweite Hackathon aus dieser Health-Reihe heraus. Also absolut. Und auch in solchen Bereichen funktioniert das. Ne? Also es muss jetzt tatsächlich oder darf sich quasi entfalten auf alle Bereiche, weil überall wird jetzt nach digitalen Innovationen, nach Fortschritt immer gesucht und das Format eignet sich einfach dafür, ja.
Was ja jetzt sehr deutlich bei euch rauskam, ist, dass die Hackathons nicht nur was für Softwareentwickler sind. Wenn wir uns jetzt nochmal in die hineinversetzen, in unsere Hörer und Hörerinnen, die jetzt vielleicht neugierig geworden sind und sagen, da möchte ich auch mal teilnehmen, wie können sie sich denn darauf vorbereiten? Was müssten sie sich denn vorher aneignen? Was müssen sie mitbringen?
Also so ein typisches Hackathon-Team ist ja interdisziplinär, was sowieso für Innovationsprozesse immer aus meiner Sicht entscheidend ist. Und deshalb muss man sich nicht vielleicht irgendwas Neues aneignen, sondern einfach klar machen, was kann ich denn jetzt? Also vielleicht kann ich besonders gut über Geschäftsmodelle nachdenken oder habe ein sehr hohes kreatives Potenzial und komme schnell mit, wir sagen ja heute immer, disruptiven Ideen. Ne? Vielleicht kann ich also einfach so ein bisschen sehr, sehr kreativ mein Team challengen. Ja, das ist auch schon eine super Sache, die immer gebraucht wird. Natürlich die technischen Dinge, das kann man machen und das reinbringen, um auch bei einem technisch anspruchsvollen Hackathon dann entsprechend in die Tiefe zu gehen. Design, alle Arten von, ich baue an einem Frontend, ich habe visuelles Verständnis, da kann Katharina sicherlich viel mehr so sagen als ich. Aber aus meiner Sicht ist es so dieses Humanzentrierte. Also wir bauen eben Lösungen für Menschen und da brauchen wir einfach möglichst viele Menschen und unterschiedliche Ansichten in solchen Teams. Also ich würde mir einfach klar machen, so was sind so meine Skills, die ich wirklich mitbringe, vielleicht aus meiner Lebenserfahrung oder aus meinem Studium und dann für diesen einen Skill so dastehen. Und meistens ist es auch so bei so Hackathon-Veranstaltungen, dass man irgendwie in so einem Sign-up-Form dann auch anklicken kann. Also ich bin eher die Fraktion UX-Design oder die Fraktion, ich baue technisch was oder ich habe Verständnis von Geschäftsmodellen oder ich bin der Datenmensch, ich kann richtig gut sowas wie Data Science oder mir schnell halt Daten beschaffen. Also
sehe ich ähnlich. Also ich würde auch sagen, dass es einfach nur um eine Offenheit geht. Ne, und ich kann auch nur appellieren an alle, die Lust darauf haben, zu versuchen, mal bei sowas einfach auch mitzumachen. Also ich glaube, es braucht gar nicht, gar nicht so viel. Und wie Nikolai sagte, einfach die Kommunikation der eigenen Skills, sich vielleicht vorher nochmal darüber bewusst zu werden, was kann ich eigentlich, ne? Wie kann ich auch so ein Team, also da, wo es ne, ganz oft auch in unserer Welt so ich-zentriert ist, wirklich zu sagen, was sind meine Fähigkeiten, die ich in das Team einbringen kann, ne?
Ja, man muss auch noch gar nicht im Studierendenalter sein oder noch gar nicht im jungen berufstätigen Alter. Mit Jugendhack gibt es auch zahlreiche Veranstaltungen, die etwa bei 10-12 Jahren Mindestteilnahmealter losgehen. Also auch hier empfiehlt sich einfach mal ein Blick in die Plattformen und vielleicht in die Links, die wir in den Shownotes noch mitgeben können. Habt ihr noch Tipps für Webseiten, wo man mal gucken gehen kann?
Einfach googeln und mal schauen und sich so treiben lassen. Also das habe ich jetzt auch noch mal gemacht in der Recherche und alles Mögliche gefunden. Urban Design Hackathons, ne? Also auch vielleicht was ich noch mal so ein bisschen mehr von dem Technologischen. Also ich bin mir auch nicht sicher, sind wir noch in der Definition, wo wir sagen, es ist immer technologiebasiert, es ist immer eine Hardware-Software-Lösung oder sind wir irgendwie nur bei den Mustern sozusagen, ne? Hinzugehen, zu sagen, es ist Interdisziplinarität, es ist Schnelligkeit, nicht Projekte über Wochen zu ziehen, sondern schnell eine Lösung zu entwickeln. Auch was du ganz am Anfang angesprochen hast, Nikolai, dieses Camp-Feeling nenne ich es jetzt mal, oder so Jugendherberge. Also man ist dann auch zusammen für einen sehr komprimierten Zeitraum. Und ich glaube, das wird auch immer mehr überführt. Also das ist gar nicht unbedingt nur, und Technologie schwingt ja immer mit, oder Digitalität, ne? Alles, wie wir arbeiten, wie wir recherchieren, wie wir kooperieren, das ist ja, glaube ich, immer dabei. Und ich habe halt gemerkt, es sind nicht mehr unbedingt nur diese ja technologielastigen Themen, sondern auch gesellschaftspolitische zum Beispiel oder auch in der Architektur, im Städtebau. Gibt es das einfach immer mehr zu sagen, wie können wir mal andere Lösungen bekommen auch.
Und noch eine kurze Ergänzung zu deiner Frage, wie man tatsächlich dann zu diesen Veranstaltungen kommt. Also einfach soziale Netzwerke, finde ich, sind da das Wichtigste, tatsächlich auch Twitter und natürlich alle anderen auch. Denn der Markt ist, glaube ich, so ein bisschen tatsächlich so, dass die Hackathon-Organisatoren eher darum kämpfen, auch dass natürlich High Potentials dahin kommen und interessierte Leute. Also man wird eigentlich sehr aktiv angesprochen, vor allen Dingen an Hochschulen auch, wo dann Aushänge sind oder die Unternehmen einfach gezielt auf Leute zugehen.
Also, ihr habt's gehört, haltet die Augen auf, schaut nochmal in unsere Shownotes. Ein spannendes Thema. Man kriegt richtig Lust, so eine Veranstaltung mal zu besuchen. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, lieber Nikolai, liebe Katharina, dass ihr heute bei uns wart und hoffen, wir konnten den einen oder anderen für das Thema begeistern.
Hat mich gefreut.
Mich auch. Danke für die Einladung.
Herzlichen Dank und bis bald.
Bis bald.